Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Wir fahren fort mit unserer Predigtserie über das Leben des Propheten Elias. Und so lade ich euch ein, mir aufzuschlagen zu 1. Könige, Kapitel 19. Ich lese die Verse 8 bis 18. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Da stand Elia auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel, Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr, unser Gott, du Heiliger, Erhabener, allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du dich so zu deinem Propheten gebeugt hast und ihm begegnet bist auf dem Berg Horeb. Wir flehen, dass du auch uns jetzt begegnest, denn du sagst in deinem Wort über deine Gemeinde, dass du unter uns wohnen und wandeln willst. Und so, Herr, lass uns dir begegnen durch dein Wort. Sprich zu uns, wir wollen stille sein und auf dich hören. Herr, gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, wir haben einen Gott, der uns sieht und der weiß, wie es uns geht, der seine Kinder selbst in großer Schwachheit und im Versagen und in Verzweiflung sieht und ihnen aufhilft und sie lenkt. Selbst wenn wir auf Abwegen geraten, so geht der Herr uns doch nach und er bringt uns in liebevoller Weise wieder zurecht. Ist es nicht so? Ist es nicht auch so in deinem Leben? Wir haben gehört, wie der Prophet Elia unter dem Ginsterstrauch in der Wüste lag und völlig am Ende war. Er wollte nicht mehr, am liebsten wäre es ihm, er könnte sterben. Er war von den Israeliten und von sich selbst und ja von Gott enttäuscht. Aber wir haben gelernt, wie selbst die stärksten Männer und Frauen Gottes bei Zeiten verzweifeln und verzagen und aufgeben wollen. Aber wir sahen auch, wie freundlich und geduldig der Herr hier mit seinem Kind Elia verfährt. Elia war auf Abwägen. Er flüchtete hier ohne Anweisung des Herrn, geht auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr sucht ihn auf. Der Herr hilft ihm auf. Elia liegt unter dem Ginsterstrauch in großer Verzweiflung, doch Gott greift ein. Wir haben gehört, wie der Herr seinen Engel sendet und Elia stärkt durch Speise aus dem Himmel, die ihn auf so übernatürliche Weise stärkt, dass der Prophet nun 40 Nächte, 40 Tage durch die Wüste läuft. Und wir wollen nun weiterschauen, wo er ankommt, wie es weitergeht mit seinem Propheten, wie der Herr ihn führt und wie er ihn zurechtbringt. Ich habe heute Abend 3 Punkte. Und mein erster Punkt lautet: Mose auf dem Berg Horeb. Dann wirst du vielleicht fragen, Peter, da hast du dich wahrscheinlich versprochen. Hier geht es nicht um Mose, hier geht es um Elia. Das stimmt, aber schau einmal mit mir in Vers 8. Da stand er auf, Elia, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Sag mir, warum wird dieser Ort, dieser Berg, Berg Gottes genannt? Nun, du studierst deine Heilige Schrift fleißig und darum gehe ich davon aus, dass du weißt, warum. Hier erschien einst der Herr dem Mose in einem brennenden Dornbusch und gab ihm den Auftrag, Israel aus der Sklavenschaft, aus der Gefangenschaft Ägyptens herauszuführen. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Mose Kapitel 3, Vers 5, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen aus. Denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Ein heiliger Ort, der Berg Gottes. Und zu diesem Berg läuft der Prophet Elia nun 40 Tage und 40 Nächte. Und auch diese 40 Tage und Nächte erinnern uns wiederum an Mose. Dieser verbrachte nämlich 2-mal 40 Tage auf diesem Berg, ohne zu essen, ohne zu trinken. Einmal 40 Tage, als er die 10 Gebote empfing. 5. Mose Kapitel 9 lesen wir. Da spricht Mose, als ich auf dem Berg gestiegen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Brot aß ich nicht und Wasser trank ich nicht. Mose empfing die Gesetzestafeln. Und als er herabkommt vom Berg, was muss er sehen? Israel ist abgefallen. Sie beten ein goldenes Kalb an. Sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Sie beten einen Götzen an. Überlegt euch das. Das tun sie, obwohl sie Gottes Erscheinung gesehen haben auf dem Berg Horeb, auf dem Sinai. Der ganze Berg war im verzehrenden Feuer. Mit dunkler Rauch stieg auf, ein Sturm wehte heftig mit Donner und Blitzen, eine schwere Wolke umhüllte den ganzen Berg, der ganze Berg erbebte heftig. Und obwohl das Volk das gesehen hat und sich tatsächlich zu Tode fürchtete, hat es diese Menschen doch nicht bekehrt. Sie fielen sogleich ab in den Götzendienst. Und der Herr wurde zornig und wollte das Volk vernichten und tatsächlich viele starben an diesem Tag. Also steigt Mose wiederum auf den Berg Horeb. Warum? Weil er den Herrn bitten möchte, Israel doch zu verschonen, Israel doch zu vergeben. Er leistet Fürbitte. 5. Mose Kapitel 9. Und Mose spricht: Ich warf mich vor dem Herrn nieder, die 40 Tage und die 40 Nächte, die ich da lag. Denn der Herr hatte gesagt, dass er euch vernichten wollte. Und ich betete zum Herrn und sprach: Herr, Herr, vernichte nicht dein Volk. Überleg dir das. 40 Tage und 40 Nächte auf seinem Angesicht in Fürbitte. Mancher von uns liegt nicht einmal 4 Tage, geschweige denn mal 4 Minuten am Tag, auf sein Angesicht, um den Herrn zu beten, doch Gnade zu haben, Fürbitte zu leisten. Der Herr hört auf das Gebet seines Knechtes. Wir lesen dann in 2. Mose, Kapitel 33. Der Herr sagt zu Mose, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde. Und dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felshöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und dann später in 2. Mose Kapitel 34. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen, Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern und an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Das für einen heiligen, wunderbaren, unendlich herrlichen Gott wir haben, obwohl Israel so abgefallen war und der Herr strafen musste, so offenbart er sich doch diesen Mose, der dort in der Fürbitte verharrt, so offenbart er sich ihm doch als der gnädige Gott. Mose stand in einer Felshöhle auf dem Horeb, und er durfte Gottes Wesen in tieferer Weise erkennen. Und Gott ruft den Namen Jahwe aus. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Und werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dieser Horeb ist tatsächlich der Gottesberg. Der Berg, wo der Herr seinen Bund geschlossen hat mit Israel. Der Berg, wo Jahwe seine Gerechtigkeit offenbart, dass er der strafende Gott ist, aber ja noch viel mehr, wo Gott sein gnädiges Wesen offenbart. Dass obwohl das Volk sein Gesetz gebrochen hat, er Gnade erweisen wird. Verstehst du, warum der Berg Horeb, der Berg Gottes genannt wird? Aber nun lass uns zurückkommen zu Elia. Das ist mein zweiter Punkt. Elia auf dem Berg Horeb. Elia läuft 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und nun achte darauf, wo der Prophet Elia unterkommt, auf diesem Berg. Vers 9. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Elia geht in die Höhle. Er geht nicht in eine Höhle, sondern in die Höhle. Das heißt, in eine ganz bestimmte. Welche wohl? Nun, eine Höhle wird uns aus der Schrift genannt. Ja, gerade die, in der Mose einst stand, als der Herr sich ihm offenbarte. Elia läuft zum Horeb, um wie Mose einst dem Herrn zu begegnen, denn wiederum war das Volk abgefallen in Götzendienst. Elia geht aber nicht auf den Berg Horeb, um Fürbitte zu leisten. Nein, es ist genug. Elia geht hin, um seine Klage vorzubringen über das Volk Israel. Vers 9. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Er hatte ja nie den Auftrag bekommen, hier zu erscheinen. Er flüchtete aus Israel, nicht aber allein, um sein Leben zu retten, sondern um vor dem Herrn auf dem Berg Horeb zu erscheinen, um was zu tun? Um Israel anzuklagen vor dem Herrn. Wir sehen es hier. Vers 10. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Elia stand in der gleichen Situation wie Mose einst. Das Volk war abgefallen. Mose und Elia, sie haben beide geeifert. Elia sagt, er hat sehr geeifert. Hier Hier steht wörtlich, ich habe eifrig geeifert. Das heißt, mit ganzer Hingabe mich eingesetzt für die Sache des Herrn, und es ist wahr. Elia, ihr seht es hier, ist immer noch zutiefst niedergeschlagen, absolut enttäuscht. Er sieht sich selbst als Versager, haben wir gesehen, unter dem Ginsterstrauch. Er hat sich so angestrengt, doch der König Ahab und seine Frau Isabel, sie sind immer noch Gottlose. Immer noch ist er Staatsfeind Nummer 1, er soll umgebracht werden. Ist wahrscheinlich alles umsonst. Elia hat versagt, er hat sich bemüht. Er sagt, ich habe mich bemüht für dich, Gott. Ich habe die Ehre deines Namens gesucht. Und schaut einmal, wie er das hier betont im Text, Vers 10. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrschaften. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen und haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Dein Volk, Herr, ist gegen dich. Ich habe mich für dich eingesetzt, sehr sogar. Aber es war alles vergeblich. Und jetzt wollen sie den einzigen Propheten, der noch hier so im Dienst steht, umbringen. Und da ist keiner mehr, der sich für deine Sache einsetzt. Ich, nicht allein, ich habe geeifert für Gott. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, Gott, wo ist dein Eifer für deinen Namen? Greifst du nicht ein? Willst du dir das einfach so mit ansehen? Willst du nicht endlich strafen und dieses Volk zurechtweisen? Wann eiferst du für deinen Namen? Elia hält hier keine Fürbitte, wie Mose. Er spricht die Anklage aus über Israel. Es ist genug. Und im Grunde stellt Elia diese Frage. Herr, willst du jetzt nicht strafen? Wirst du jetzt nicht eingreifen? Und Elia erhält eine Antwort vom Herrn. Zunächst durch eine Veranschaulichung. Schaut mit mir ab Vers 11. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Der Herr ging an Elia vorüber, genauso wie er es bei Mose tat. Als erstes ein starker, heftiger Wind. Die Berge werden zerrissen, Felsen werden zerschmettert. Dieser Wind geht aber vor dem Herrn her. Der Herr ist nicht selbst in diesem Wind. Und so beim Erdbeben, der Herr ist nicht darin. So im Feuer, der Herr ist nicht darin. Aber bei diesem leisen Wehen, ein leises Säuseln, man könnte auch übersetzen, eine ruhige, sanfte Stimme. Elia weiß, jetzt ist der Herr da. Er verhüllt sein Gesicht mit einem Mantel. Warum? Nun, weil er weiß, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Wer mich sieht, muss sterben. Elia weiß nun, jetzt kommt es zur Begegnung mit dem Herrn. Aber was hat das alles zu bedeuten, was hier geschieht? Manche kommen auf ganz abenteuerliche Ideen, aber ihr Lieben, es ist gar nicht schwer, denn die Auslegung, die Erklärung, die erhalten wir hier im Text, wenn wir weiterlesen. Ab Vers 14. Und Elia sagte erneut, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf deinen Weg durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimshi, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Gott veranschaulicht dem Elia, was er nun tun wird. Gott eifert nicht für seinen Namen. Gott greift nicht ein und straft nicht. Gott hätte keine Leidenschaft für die Ehre seines Namens. Die erste Frage von Elia wird hier beantwortet. Nein, der Herr sendet sein Gericht. Er sendet heftige Strafe. Drei Strafen werden hier genannt. Die erste Strafe ist durch Hazael, dann durch Jehu, dann durch Elisa. Viele Menschen werden umkommen. Strafe Nummer 1, Hazael, der König von Aram. Von ihm wird später Elisa, der Nachfolger von Elia, unter Tränen prophezeien. 2. Könige, Kapitel 8. Da sagte Hazael, warum weint mein Herr? Elisa aber sagte, weil ich erkannt habe, was du den Söhnen Israels Böses antun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre jungen, wehrfähigen Männer mit dem Schwert erschlagen und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. Dieser Mann, Hazael, er wird das Gericht Gottes über Israel bringen. Er wird sie angreifen. Er wird viele töten. Und genau so kam es. Und der Herr lässt Jehu aufstehen. Ein Mann, der einen blutigen Aufstand anzettelt gegen Ahab und sein Haus. Dieser Mann wird dafür sorgen, dass Ahab und seine ganze Familie, alle seine Nachkommen und Isabel ausgerottet werden. Und er sorgt dafür, dass alle Priester des Baals aus dem Land ausgerottet werden. Ja, der Herr sendet seine Strafe über die Gottlosen. Er eifert für seinen Namen. Er sendet aber auch seinen Propheten Elisa. Und er wird eine Hungersnot ankündigen, doppelt so lang wie die unter Elia. Und wenn Spötter auftreten, so werden sie zerfleischt von Bären. Der Herr ist ein strafender Gott. Er eifert für seinen Namen. Sein Eifer für seinen Namen ist unverändert. Er richtet und sein Gericht ist unausweichlich. Es gibt kein Entkommen. Wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Der Herr sendet einen heftigen Sturmwind, Hazael, der durchs Land zieht und alles zerstört. Er sendet ein Erdbeben unter Jehu. Ein Aufstand, der das ganze Land erschüttert und das Königshaus Ahabs einstürzen lässt und alles ins Wanken gerät. Die Mächtigen werden gestürzt und kommen um. Er sendet Feuer, sein Propheten Elisa, der über das Land kommt und die Gottlosen verzehrt. Elia darf darum wissen, das Gericht Gottes ist unausweichlich. Es gibt keinen Kommen. Er eifert für seinen Namen. Elia soll verstehen, der Herr wird tatsächlich eingreifen. Er leitet die Geschicke Israels und er wird keinesfalls die Bösen und Gottlosen ungestraft lassen. Er eifert und er wird den Baalskult, alle seine Anbeter auslöschen, ausradieren von dem Land Israel. Und das ist doch, was Elia wollte. Er kam doch, um Israel anzuklagen, damit der Herr nun eingreift. Er ist der Zeuge gegen Israel. Ja, spricht der Herr, ich sende meinen Sturmwind, ich sende das Erdbeben, ich sende Feuer. Aber Elia, das ist nicht alles. Nach dem Sturmwind, nach dem Erdbeben, nach dem Feuer, ein leises Säuseln. Was hat das zu bedeuten? Ja, der Herr straft die Gottlosen, aber... Und hier ist das Aber, das Elia lernen musste. Durch keine dieser Strafen wird das Volk sich bekehren, sondern durch was? Und hier ist das leise Säuseln des Herrn, Vers 17. Entschuldigt, Vers 18. Weil ich lese nochmal ab Vers 17, damit ihr das Aber seht. Vers 17. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber... Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Durch diese Strafen, durch das Schwert, werden sich die Menschen nicht bekehren, Elia. Weder Sturmwind, noch Erdbeben, noch Feuer verändert das Herz eines Menschen. Nein. Der Herr tut etwas in der Stille, etwas, was Elia gar nicht gesehen hat, etwas, was leise geschieht. Er wirkt durch seinen Geist, durch sein Reden, durch sein Wort, im Verborgenen, in der Stille. Du sagst, Elia, du bist der Einzige, der übrig geblieben ist? Ich habe mir 7000 übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ihr Lieben, das ist zum einen eine Warnung für uns alle, dass wir nicht der Arroganz verfallen, zu meinen, die Reformierten vielleicht seien die einzigen, die noch da sind, die einzigen, die dem Herrn noch dienen, was für eine stolze Selbstüberschätzung. Nein, der Herr hat seine Gläubigen, er bewahrt sie, er hat sie vielleicht in der Stille, unscheinbar, unmerkbar, aber hier und dort, er bewahrt sie in seiner Gnade, in seinem Wirken, durch seinen Geist. Aber die Lektion für Elia hier ist klar. Der Herr eifert für seinen Namen. Er straft und er straft heftig. Aber das ist doch nicht alles, ihr Lieben. Hat er nicht gesagt in Hesekiel Kapitel 18, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Aber kein Sturmwind, kein Erdbeben, kein Feuer bekehrt Menschen. Ja, er straft, aber sein eigentliches Werk ist das Werk der Gnade, das verborgen, stille geschieht, das Wirken Gottes, das Reden Gottes in den Herzen der Menschen. Ihr Lieben, so war es auf dem Berg Horeb, als das Gesetz empfangen wurde. Hier gab es Sturmwind und Erdbeben und Feuer und dennoch lebten sie in Sünde und fielen sogleich ab von dem Herrn. Mose leistet die Fürbitte und Jahwe sprach, ich werde gnädig sein, wen ich gnädig bin. Und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und das soll Elia verstehen. Elia betet sozusagen, sende dein Sturmwind, sende den Erdbeben, sende Erdbeben und sende Feuer. Aber der Herr will etwas viel Größeres tun. Etwas, was sein Wesen noch viel herrlicher offenbart. Elia kann eifern, wie er will. Und Gott kann Strafen und Plagen senden. Aber es bringt Israel nicht zur Besinnung. Nein, der Herr muss ein leises, stilles, inwendiges, unsichtbares Werk haben. Das Werk des Geistes an den Herzen der Menschen. Jetzt sagst du, wie kannst du diese Stelle so auslegen? Nun schlag doch mal mit mir auf zu Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11. Der Apostel Paulus hat diese Stelle verstanden. Und er hilft uns, sie richtig zu verstehen. Römer Kapitel 11. Ich lese ab Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Paulus hat verstanden, was Elia hier tut auf dem Berg Horeb. Er kommt nicht, um Fürbitte zu leisten. Er kommt, um gegen Israel aufzutreten, damit der Herr endlich straft und eingreift. Elia sagt, Vers 3, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Was ist die freundliche Antwort von Gottes Gnade? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen. Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Und jetzt kommt das Kommentar, der Kommentar von Paulus. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Hier hören wir, wie der Apostel selbst diese Stelle versteht. Er weiß, Elias aufgetreten als Zeuge wider Israel, dass Gott strafen muss, dieses Volk auslöschen muss. Und ja, Gott straft, aber Gott tut noch ein größeres Werk, das eigentliche Werk, das Werk der Gnade. Ein Werk, das die Menschen nicht verdient haben. Ein Werk nicht nach den Werken der Menschen. Das Werk des Herrn, seine stille Gnadenwirkung. Und Elia muss beides sehen. Er muss verstehen, Gott greift ein, er eifert für seinen Namen. Aber das eigentliche Werk des Herrn ist nicht im Sturmwind. nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in diesem stillen Säuseln, in der Gnade des Herrn. Er offenbart seine Gnade nach all diesem Gericht. Nun frage ich dich, waren diese 7000 jetzt, die der Herr übrig gelassen hat, waren die denn besser als die anderen? Paulus sagt nein. Paulus sagt, Gott hat sie für sich selbst bewahrt. Und das ist der Grund, warum sie ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Denn wenn aber durch Gnade, so nicht mehr durch Werke, sondern sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und früher noch im Römerbrief, Kapitel 9, da wird zitiert, was Gott zu Mose gesagt hat. Vers 15. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden und auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Das ist das, ihr Lieben, was Elia verstehen soll. Das verborgene, gnädige Werk des Herrn. Er tritt hier auf als Ankläger gegen Israel. Aber Elia soll verstehen, Gott richtet nicht bloß, er straft nicht bloß. Er offenbart hier dem Elia seine Gnade, so wie er es getan hat vor Mose. Gott ist gnädig, es ist seine Gnadenwahl. Er bewahrt Menschen für sich selbst, die sich nicht beugen vor Baal. Nicht aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund seiner Werke. Dass anstatt er Sturm und Erdbeben und Feuer sendet auf diese, er ihnen Freundlichkeit und Gnade begegnet. Und das führt mich nun zu meinem dritten und letzten Punkt. Mose und Elia gemeinsam auf einen anderen Berg. Sowohl Mose, der Fürbitte leistete, als auch Elia, der Anklagte, beide begegneten dem Herrn auf dem Berg Horeb und durften sein Angesicht nicht sehen. Beiden wurde Gottes unverdiente Gnade offenbart. Gnade nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Gottes souverän Erbarmen. Beide werden aber sicherlich auch darüber gestaunt haben, dass Gott so gnädig ist und so barmherzig ist, dass er trotz des bösen Wesens und Verhaltens Israel diese Gnade aufrechterhält. Wie ist das möglich? Wie kann dieser heilige, allmächtige Gott so gnädig sein? Nun, Mose und Elia durften es sehen auf einem anderen Berg. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, ab Vers 28. Es geschah aber etwa nach 8 Tagen, dass Jesus den Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Nun, hör mir genau zu. Nun durften Mose und Elia die Herrlichkeit Gottes sehen, von Angesicht zu Angesicht. Sie waren selbst verherrlicht und der Herr erschien in Herrlichkeit. Und sie besprachen mit Jesus, den Herrn, seinen Ausgang, wörtlich sein Exodus, das heißt sein Sterben in Jerusalem. Und hier hast du die Antwort, warum der herrliche Gott, der schrecklich ist wie ein Sturmwind, wie ein Erdbeben, wie Feuer, der verzehrendes Feuer ist, warum dieser herrliche Gott Gnade schenken kann für solche, die es nicht verdienen. Wegen Christus. Wegen Christus. Ach, Christus starb für die Erlösten. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Werkes des Herrn. Hier nun ist das Mittel zur Buße und zur Errettung von Menschen. Nicht, indem Gott Strafe sendet auf uns Menschen, sondern indem Gott Strafe sendet auf seinen Sohn. So verändert der Herr, unser Gott, Herzen. Hast du das erlebt? Dass dass der Herr in Stille arbeitet durch seinen Geist an deinem Herzen. Es mag viel vorausgehen. Der Herr mag einen Wind senden, einen Sturmwind, wo er deinen Hochmut niederreißt und dich in den Staub wirft. Erdbeben mag da sein in deinem Herzen, um dein verhärtetes Herz aufzubrechen. Feuer mag ausgehen und all deine scheinbar guten Werke verbrennen, dass du mit nichts dastehst. Der Herr mag dich demütigen. Doch das ist nicht sein eigentliches Werk. Dann kommt dieses sanfte, stille Säusen. Die Stimme des Herrn, der Geist Gottes, Gottes freundliches, gnädiges Zureden. Wie er spricht, deine Sünden sind dir vergeben, um Christi willen. Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Das Wehen des Geistes, die Gnade in deinem Herzen. Es ist Gottes geheimnisvolle Gnadenwahl, sein stilles Werk im Herzen, das allein er zu tun vermag. Gnade und Gnade. Schlag einmal mit mir auf zu Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Hier werden zwei Berge miteinander verglichen. Zwei Berge. Hebräer Kapitel 12, ab Vers 18. Hört einmal, was hier steht. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden könnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten es nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Das ist der Berg Horeb, der Berg Sinai, der Berg des Gesetzes, wo Gottes Zorn offenbart wird im Sturmwind und im Erdbeben und im Feuer. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt zu den Christen, zu diesem Berg seid ihr nicht gekommen, sondern, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, jetzt hör einmal, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Gnade, Gnade, Gnade! Hast du dieses sanfte Reden Gottes vernommen? Hast du diesen Frieden mit Gott? Das alles, weil der Sturmwind und das Erdbeben und das Feuer des Zornes Gottes auf Christus fiel. Statt auf dich und auf mich. Mose und Elia durften sehen, warum der Herr so gnädig und barmherzig ist. Ich hoffe und bete, dass dieses Werk der Gnade auch in deinem Herzen ankommt. Der Herr straft, er lässt keinesfalls ungestraft, aber sein eigentliches Werk an den Herzen seiner Kinder ist größer als Strafe. Es ist Gnade, Vergebung und Annahme. Ewiges Leben. Aber auch wenn du ein Christ bist, denke daran, dass Elia auf Abwägen ging. Und der Herr begegnet ihm dennoch und fragt ihn, was machst du hier? Er fordert ihn dazu auf, umzukehren von seinem Weg. Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Es war der Weg Elias, der Herr hat es niemals angeordnet. Aber der Herr war auch zu Elia, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Er bewahrt Elia davor, abzufallen. Auch Elia hat er bewahrt, dass er ihm treu ist. Vielleicht gehst du auf Abwägen gerade. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo der Herr zu dir spricht, was tust du hier? Kehr um von deinem Weg. Erkenne, dass der Herr gnädig und barmherzig ist, dass er dir begegnet, dass du umkehren kannst, dass er Gnade walten lässt, dass er dich verschont, damit du ihn dienst damit du ihm gehörst. Schaut, der Elia, der war einst so niedergeschlagen, so verzweifelnd, so elend unter dem Ginsterstrauch. Aber hier steht er mit Mose auf dem Berg bei Christus. Das heißt, er war verherrlicht. Er war verherrlicht. Dieser elende, schwache Mann, verherrlicht bei Christus. Möge es so sein, dass es auch bei dir der Fall sein wird, dass der Herr dich führt auf den ewigen Berg. Und weißt du, am Ende, wenn Christus erscheint, wenn der Sturmwind kommt über diese Welt, wenn die Erde erbebt und erzittert, wenn Feuer vom Himmel kommt, das heißt, wenn die gesamte Welt und alle Gottlosen untergehen werden, so wird doch über dich das freundliche Reden Gottes kommen. Er wird dich aufnehmen in seiner ewigen Gnade, nicht aufgrund deiner Werke, sondern weil er spricht, ich erbarme mich, über wen ich mich erbarme. Und so lasst uns heute Abend staunen über unseren großen Gott und ihn dafür anbeten, dass er barmherzig ist und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Gepriesen sei unser Gott. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Gott, Allmächtiger, du bist ein Sturmwind, der Berge zerreißt und Felsen zerschmettert. Du bist ein Erdbeben und ein verzehrendes Feuer. Und wer kann vor dir bestehen, Herr? Wenn du uns ansehen würdest nach unseren Werken, so müsste dein Zornessturm auch uns zerreißen und zerschmettern. Und müsste das Feuer deines Zorns uns ewig verbrennen im Feuersee. Herr, gerecht bist du in all deinem Tun. Und gerecht bist du, wenn dein Zorn entbrennt und du Verderben bringst. Und Verdammnis über alle, die sich dir widersetzen. Aber ja, welche Gnade ist es, dass wir nicht dein Zorn und nicht deine Verdammnis fürchten müssen, sondern dass du zu uns sprichst mit einer leisen, sanften Stimme, dass du zu uns sprichst in Säuseln des Windes, dass dein Zorn kommt, aber er nicht uns gilt, sondern uns dein liebevolles Wort gilt. Herr, wir danken dir, dass wir nicht kommen müssen zum Horeb, wo wir doch nur das Gesetz hören können, was uns verdammt, sondern dass wir kommen dürfen zum Zion, dass wir kommen dürfen zu Christus, unserem Felsen, der uns Gnade gibt und uns erlöst und uns rettet vor dem kommenden Zorn, dass du uns nicht ansiehst in unseren Werken und in unserer eigenen Gerechtigkeit, dass du nicht schaust auf all unsere Sünden, sondern dass du uns Gnade schenkst in deinem Sohn. Und auf diesen Felsen wollen wir bauen, damit wir bestehen, damit unser Haus nicht fällt, wenn der Wind kommt und der Sturm weht. Herr, hab Dank, dass wir geborgen sind in dir und sicher vor dem Zorn, sicher vor dem Sturm und dem Beben und dem Feuer. Herr, aber dann hilf, dass wir auch so leben, dass wir dir auch nachfolgen. Ja, und wenn du vielleicht so manchem unter uns heute sprechen musst, was tust du hier? Dann sorge dafür, dass wir uns angesprochen fühlen und dass wir umkehren, dass wir nicht mehr eigene Wege gehen, dass wir nicht mehr selbstgerecht sind, dass wir nicht mehr dir vielleicht sogar Vorwürfe machen, sondern dass wir wieder gerne, gehorsam, auf deinem Weg gehen, dass wir wieder tun, was du uns heißt zu tun. Herr, verherrliche dich. Herr, das ist unser größter Wunsch, dass du dich verherrlichst. Wir wünschen uns, dass du dich verherrlichst im Zorn, wenn du kommst zum Gericht, um alle zu strafen,
die ihre Knie gebeugt haben vor so manchem Götzen und nur nicht vor dir, die bekannt haben, dass sie manchem Götzen dienen, aber nicht dich bekannt haben als Herrn. Aber Herr, verherrliche dich auch an all denen, über die du dich erbarmst, nach deiner freien Auswahl und die du rettest vom Zorn, an denen du Gnade und Erbarmen erweist. Wir preisen dich, unseren gnädigen Vater, der groß ist an Erbarmen und Gnade und langsam zum Zorn. Und wir preisen dich, unseren Herrn Jesus Christus, der uns rettet vom Zorn, allein aus Gnaden. Hilf Herr, dass wir dir das ewig danken und aus Dankbarkeit für dich leben, damit du verherrlicht bist in uns, Herr, bis wir einst selbst verherrlicht sein werden und dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht auf deinem heiligen Berg. Amen. Amen.